Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend. Ja, diese Mischung aus Melancholie und Pop kriegen wahrscheinlich auch eben nur die Skandinavier hin. Bang Bang war das mit The Wolves Are Whispering, so heißt das Album, und das Stück nannte sich Out of Horizon. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Soundcheck hier auf Radio 1 mit heute Abend Helmut Heimann. Guten Abend.
Guten Abend.
Christian Schröder.
Guten Abend. Ja, hallo, guten Abend.
Oliver Schwesig ist mit dabei.
Hallo.
Mein Name ist Andreas Müller, die Technik kommt heute Abend von Jochen Saupe und es geht um neue Platten von Everything Everything, Lindemann, Aquanaru, und die Fans wissen, wenn Helmut Heimann im Studio ist, kann es eigentlich nur zwei Gründe haben. Einer davon ist, der Meister hat eine neue Platte vorgelegt, und so ist es auch diesmal.
Olle Neil Young natürlich, der Vielveröffentlicher, lässt es mal wieder krachen auf seiner neuen Scheibe, hat ja schon immer... Im letzten Jahr hat er einige akustische und Lo-Fi-Alben vorgelegt mit Orchester, und diesmal geht er wieder in die Vollen, macht lauten Rock'n'Roll. Dazu braucht er natürlich eine Backing-Band. Das ist in diesem Falle Promise of the Real, ein Name, der den meisten wahrscheinlich nichts sagt. Das sind zwei Söhne von Willie Nelson, die da engagiert sind, aber keine Angst, die gehen nicht nur mit akustischer Gitarre zur Sache und spielen auch eigentlich kein Country, wenn, dann Country Punk. Und das passt sehr gut zur Musik. Das ist es. Man hört erstmal, wenn da nichts drauf gestanden wäre, man hätte nicht gewusst, dass Crazy Horse auf der Weide sind, sozusagen. Billy Talbot hatte einen Schlaganfall und dann letztes Jahr eine Tour, fiel aus und so weiter. Also Crazy Horse sind Geschichte, mit denen hat er ja fast 45 Jahre zusammengearbeitet. Und es klingt wirklich eckenweise nach Crazy Horse. Die Backup-Gesänge sind da sehr angelehnt, und es ist auch ein rudimentärer und auf keinen Fall artifizieller Stil, den die Jungs da spielen. Und das ist der perfekte Teppich, auf dem Neil dann seinen dreckigen Sound entfalten kann. Spielt schöne lange Soli bei manchen Stücken, und musikalisch hat es schon mal gebonkt für Fans von Neil Young und Crazy Horse, die diesem Sound mögen. Und inhaltlich, ja, steigt er auf die Barrikaden mal wieder, regt sich wahnsinnig auf über bestimmte Entwicklungen in der amerikanischen Gesellschaft, die er halt nicht so gut findet. Ich sage jetzt mal so klischeehaft, die individuelle Freiheit wird immer mehr zurückgedrängt von den großen Unternehmen, die da zugange sind. Und in dem Fall ist es vor allem ein Unternehmen namens Monsanto. Die Platte heißt ja auch The Monsanto Years. Ein Gentechnik-Gigant, ich weiß nicht genau, was die treiben, aber man hört immer, dass die definitiv zu den Bösen gehören. Bei uns ist es noch nicht so deutlich wie in den USA, aber wenn TTIP kommt, dann werden hier vielleicht auch einige Leute da eine andere Meinung kriegen. Also mit denen legt er sich an, nicht nur im Titelsong, sondern irgendwo habe ich gelesen, 36 Mal oder so checkt er die auf der Platte. Und geht dann nicht nur um Gentechnik, sondern das strahlt eben in den Alltag der Menschen auch aus, bis in die privatesten Bereiche des Lebens. Sogar der Frühstückskaffee wird einem versaut.
Neil Young and Promise of the Real mit A Rock Starbucks, A Coffee Shop aus seiner Platte The Monsanto Years. Und Helmut Heimann hat heute im Tagesspiegel auch dazu geschrieben, textlich und musikalisch vielleicht nicht gerade subtil, aber Neil ist irgendwie wütend und da muss was raus, haben wir ja ganz klar gehört. Also wieder mal Agit-Prop von ihm, Agit-Rock. Und ja, er ist wütend und er lässt es raus, und mir gefällt's. Das ist einfach jemand, der, wir haben es schon oft gesagt, der könnte auf dem Golfplatz rumstehen den ganzen Tag oder am Strand liegen oder was weiß ich. Nö, der muss Musik machen und sich anlegen.
Oder sich scheiden lassen, ja. Geliebten suchen und so weiter.
Ja, ja, gut. Das aber hat ja dann vielleicht sogar dazu geführt, weil seine Daryl Hannah ist ja auch, die haben sich ja beim Campaignen gegen die Schieferölförderung in Kanada.
Kommt auch ein Thema auf, ist auch in Chevron kriegt's auch ab, nicht nur Monsanto. Aber was ich ganz gut finde, ist, dass es klingt irgendwie verbissen, was wir jetzt alles erzählen. Aber wenn du diesen Song gerade gehört hast, der geht mit einem fröhlichen Pfeifen eigentlich los. Also es ist ein fröhlicher Widerstand auch und kein verzweifelter.
Es ist ein fröhliches Fuck you, finde ich. Dieses Pfeifen, das ist doch schon wirklich so richtig böse irgendwie.
Man könnte halt auch mal noch was sagen zum Cover. Da sieht man nämlich Neil Young und Daryl Hannah zusammen als Pharma-Paar. Das ist ja eine Adaption dieses berühmten Gemäldes American Gothic, ich glaube von 1930, also mitten in der Weltwirtschaftskrise entstanden. Er mit Forke und dann fliegt auch noch irgendwie eine Biene durchs Bild, die ja auch vom Aussterben bedroht sind, wahrscheinlich auch wegen der Pestizide von Monsanto. Und daneben sieht man ein Feld, auf dem Menschen in Schutzanzügen irgendwas mit Pflanzen machen. Ist also einerseits sehr ironisch, sieht ein bisschen expressionistisch aus, auch sich selber als alter Bauer zu zeigen, andererseits aber eben auch ganz deutliche Aussage und stark ins Gesicht.
Ich finde es ja eh spannend, dass der Kanadier Neil Young immer wieder der amerikanischen Künstler ist.
Das ist ja seit vielen Jahren eigentlich ein Problem. Es gibt tatsächlich Amerikaner, vor allem natürlich eher rechte Amerikaner, die auch zu Neil Young Konzerten gehen, weil ihnen irgendwie die Musik gefällt, like a hurricane oder was. Mhm. Aber die dann immer drauf, wieso, der hat doch, er hat eine Platte gegen den Irakkrieg gemacht.
Schon ein paar Jahre
her. Ja, ein paar Jahre her, auf jeden Fall. Er hat immer seinen Maul aufgerissen, wenn ich das mal so deutlich sagen darf. Und dann hast du eben diese Konservativen, die Neil Young Fans sind, aber die sagen, ich verstehe nicht, wie so der sich um unsere Angelegenheiten kümmert. Der ist doch überhaupt kein Amerikaner. Ne? Aber er lebt eben schon lange da.
Er ist eben einerseits Hippie, für immer Hippie, andererseits aber auch konservativ, wertkonservativ. Total. Mhm. Also dieser Rückgriff auf die Vergangenheit, also auch dieses verklärte Bild eines Amerikas, wofür die Menschen für ehrliche Arbeit noch ehrlich bezahlt wurden. Das ist natürlich auch so ein ganz historistisches und nostalgisches Bild. Es ist immer so eine Doppelfigur auch irgendwie, Neil Young.
Ich fand ja ganz aufschlussreich die DVD, die dieser CD beigelegt ist. Und da konnte man das sehen, wie das Album produziert wurde. Das war in einem Theater in Oxnard in Kalifornien. Teatro, das gehört.
Das Studio von Daniel Lanois.
Daniel Lanois gehört das, genau. Und da haben die das quasi in diesem relativ großen Raum unter Live-Bedingungen aufgenommen. Das war für diese Begleitband Promise of the Real und diese Nelson Söhle ja auch ganz interessant. Das haben wir auch noch nie gemacht, sowas. Und was mir ein bisschen gefehlt hat, was ich zuerst als ich diese Idee gehört habe, mich ein bisschen gewundert hat, der Hall des Raums, der überträgt sich mit und das hat mich am Anfang ein bisschen gestört. Wenn man das dann live sieht auf dieser DVD, gelingt das ganz gut, aber so als akustischer Eindruck auf der CD fand ich es ein bisschen schwierig, weil er nicht so direkt geworden ist wie bei den Studioaufnahmen beispielsweise. Was ganz interessant war wiederum, ist das Verhältnis zwischen diesen jungen Musikern von Promise of the Real und den Nelson-Söhnen Luke und Mika und ihm. Interessanterweise wird dann noch erklärt, was das ganze Album bedeutet, der Hintergrund und so weiter. Und da schickt Neil die Jungs vor. Der sagt dazu gar nichts. Da gibt es nicht einen O-Ton von ihm, sondern das ist dann immer in der dritten Person. Naja, also Neil meinte mit diesem Song das und das. Und er möchte gern das und das sagen. Und da habe ich mich dann schon gewundert, irgendwie, warum kann er da nicht selbst dann zu seinem Statement auch stehen? Muss denn da jetzt immer nur die Musik alleine sprechen? Beziehungsweise warum müssen die O-Töne jetzt von den Jungs kommen?
Er ist kein elaborierter Denker und kein elaborierter Sprecher. Er war vor ein paar Monaten, das hat mir heute jemand erzählt, bei so einer New Yorker Talk-Ikone zu Gast und also jemand, der so Leute wie Putin, Merkel und sowas normalerweise interviewt und hat eben über diese Sachen gesprochen und es war eben, man merkt eben, sagt der Mensch, der mir das erzählt hat, ja, der brennt, der ist wütend, der ist sauer, aber er kann es eben nicht so sonderlich gut formulieren und ist halt vielleicht auch nicht sein Ding und ich weiß nicht, wann er wirklich das letzte Mal ein großes Interview auch irgendwo mal einer Musikgeschichte oder sowas gegeben hätte.
Aber er schreibt da Bücher.
Er schreibt Bücher, genau. Wir hören jetzt Neoklassiker, kann man so sagen.
Der irgendwie auf der Platte ein bisschen fremd wirkt, muss ich sagen. Also es ist 100% Neil Young, man erkennt es auch sofort. Aber es ist eben ein Stück wie von einer anderen Scheibe.
Big
your parting class. Wolf Moon, Neil Young und The Promise of the Real. Hier waren wir gerade zu hören, als es lief, natürlich gleich hier, ja, es so, klingt so wie Harvest, also aus der Harvest-Periode oder späteren Akustikgeschichten. Helmut hat, als die Musik lief, davon gesprochen, dass es, wenn man jetzt mal die Inhalte austauscht, auch 1968, 69 hätte aufgenommen sein können. Tatsächlich klingt die Band so wie die erste Crazy Horse Band, noch mit Danny Whitten damals, der dann ja Anfang der 70er gestorben ist. Also, ne, es geht um bestimmte Dinge, den Kampf gegen Corporate America, whatever.
Das Schlimme ist, romantische Verklärung der Natur.
Gewisse romantische Verklärung. Schon. Ja. Problem ist natürlich nur, damals war der Feind zum einen wirklich sehr klar erkennbar und hat auch entsprechend reagiert, nämlich wütend, aggressiv, hat zurückgeschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, Ohio. Ich habe mal geguckt, bei diesem Ding hier ist kurz nachdem die ersten Sachen so kursierten, man konnte das Album dann streamen ja vor ein paar Tagen, hat Billboard, also das wichtigste Wirtschaftsmagazin für Musik in den USA, so eine Liste veröffentlicht mit Statements der betroffenen Firmen, also von Monsanto über Walmart, Walmart spielt hier auch eine Rolle etc., wobei Walmart, glaube ich, sogar jetzt den Mindestlohn erhöht hat oder so. Ich weiß nicht, ob das mit der Platte zusammenhängt, aber egal.
Bonustrack.
Und das ist dann absolut perfide. Da kommen dann solche Statements wie, ja, wir schätzen die Musik von Mr. Young sehr und bla bla bla. Und wo so eine ganz schmierige Geschichte passiert. Also Billboard, natürlich auch ein Magazin, was abhängig ist von Anzeigen von Corporate America, macht sich da auf so eine komische Weise gemein mit diesen monströsen Firmen, die unfassbare Möglichkeiten und Mittel im Rücken haben. Und da kriegt das Ganze für mich nochmal eine neue Komponente. Also da bin ich auch komplett bei dieser Platte. Da bin ich auch komplett plötzlich wieder bei so alten Hippie-Idealen, wenn es darum geht, so nicht, Leute. Also wir lassen uns hier nicht irgendwie einschleimen und auf so eine miese Art und Weise, wie letztens hier der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump. Ich bin totaler Neil Young-Fan. Ja, kannst du ja auch sein, aber nimm nicht seine Musik. Und er hat sich ja auch dezidiert dann geäußert, warum er das nicht möchte und überhaupt. Also es ist schlimm und es ist gut, dass es die Platte gibt.
Wobei die natürlich jetzt nicht die Welt verändern wird groß. Ne? Die anderen Kräfte sind verdammt mächtig.
Also ja, natürlich. Aber ich meine, jetzt zum Beispiel wir hier an dieser Stelle reden über einen Konzern wie Monsanto, der eben auf perfide Art und Weise, so Greenpeace sagt, deren Plan ist, die globale Landwirtschaft sich untertan zu machen mit ihren Produkten, die den Farmer eben abhängig macht und gerade in Gegenden, wo die Bildung auch vielleicht sich noch nicht so durchgesetzt hat, Leute abhängig gemacht werden von einem Konzern, dem es natürlich nicht darum geht, die Welt zu ernähren oder was auch immer für einen Unsinn, die sich auf ihre Fahnen geschrieben haben, sondern denen geht es um Profit, Profit, Profit. Mhm. By all means necessary sozusagen. Und insofern hat diese Platte an der Stelle schon wieder ein klein wenig erreicht. Hey.
Ja. Erinnert auch ein bisschen an Bruce Springsteen natürlich. Also Working Man heißt ein Titel des Albums jetzt von Neil Young. Also der Sänger der Arbeiterklasse in Amerika war ja eigentlich immer Bruce Springsteen. Also mit so einem geradlinigen Rock und so. Und er dann auch immer im Muskel-T-Shirt. Nur bei Neil Young ist es so, dass er eben Namen nennt. Also er greift diese Firmen ganz konkret an und dazu gehört auch ein gewisser Mut, also weil es sicherlich auch juristische Folgen hat.
Er raunt halt nicht von einem them und einem they, genau. und we und bla, sondern nennt es beim Namen und man kann das natürlich ganz schrecklich naiv und was weiß ich finden. Es gibt viele Leute, die sagen, das ist total naiv, was der da macht. Ist mir scheißegal. Er macht's. Und allein deshalb.
Da gibt's auf der DVD einen schönen O-Ton von den ersten Sinn, der sagte, jetzt ist schon zu spät, als dass man jetzt noch irgendwie subtil arbeiten sollte, sondern oder könnte, sondern jetzt müssen da Rossenreiter beim Namen genannt werden. Deswegen ist es eben so direkt und Neil Young kümmert sich jetzt einen feuchten Kehricht drum, dass sich da irgendwas reimen muss oder so.
Ja, it's a new day for love. So beginnt, das ist dann das erste Stück tatsächlich, diese Platte von Neil Young and Promise of the Real, The Monsanto Years, mit dieser überraschenden Wertung.
Hit, 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 hit.
Komisch, ne?
Soundcheck. Das musikalische Quartett. von Radio 1 und Tagesspiegel.
Tja, weit weg jetzt vom ganzen Hippie-Gedöns mit einer britischen Art-Pop-Band Everything, Everything. Get to Heaven heißt ihre dritte Platte. Oliver Schwesig, bitte.
Ein Quartett aus Manchester, seit 2007 im Geschäft und sehr erfolgreich, short gelistet für den Mercury Prize und auch schon mal für den berühmten Ivor Novello, dreimal, glaube ich, nominiert, haben sich nun für dieses dritte Album verkrochen in ein Lagerhaus in den Nordosten von Manchester und da zusammen mit dem Starproduzenten Stuart Price diese dritte Platte Get to Heaven produziert. Und es geht auch hier um die Wut über die schlimmen Zustände unserer Tage. Sie regen sich über die Tagesphänomene auf, die unsere Medienwelt, in der sich die Medienwelt eingerichtet hat, zwischen Ice Bucket und Dadbot, und über ISIS-Kämpferin wird gesungen. Der Sänger schüttet seinen Hass über Nigel Farage aus und sie schimpfen auch über die Informationsüberflut heutzutage und so weiter. So, diese Wut und die Angst auch dahinter trifft nun interessanterweise nicht auf den bösen Rock wie bei Neil Young, sondern auf einen sehr artifiziellen Pop. Man hört Elektrofunk, Rap, Reste von Dubstep werden da verarbeitet, ein bisschen Elektropop, dann Jonathan Higgins, der Sänger, gewimmert da im Falsett manchmal auch. Der NMI sagte ganz treffend, man kann sie nicht beschreiben, sie müssten nicht Everything Everything, sondern Everything Nothing heißen, weil ihr Pop so schwer zu beschreiben ist und sie so schwer auf ein Genre festzunageln sind. Sie singen wirklich in einer ganz eigenen Sprache und haben einen ganz eigenen Stil entwickelt und das können wir jetzt mal hören in dem Titelstück Get to Heaven.
Everything, Everything mit dem Stück, das dem Album den Namen gegeben hat, Get to Heaven, hier im Soundcheck auf Radio 1.
Ja, irgendwie ein schöner Song, also ja, mehr als okay eigentlich auch. Das Problem dieser Platte ist nur, ich war anfangs sehr angetan, fand es sehr gut und dann einmal nach bei Track 6, 7 oder 8 wird es irgendwann langweilig und auch im Nachhinein, ich habe die jetzt oft gehört, bleibt wenig haften. Also es gibt keinen Hit, es gibt kein herausragendes Stück. Es gibt viele Stücke wie das, was wir gerade gehört haben, sehr dynamisch, melodiös auch, irgendwie zusammengebaut aus vielen verschiedenen Arten von Musiken, eklektisch also, aber eben nichts, was wirklich heraussticht.
Mir ist, weil du vorhin gesagt hast, der NME oder wer auch immer hat gesagt, die sollten heißen Everything, Nothing, genau. Und mir ist, ich hatte die Idee, habe das so notiert, was mir dazu eingefallen ist, Too Much of Everything. es war einfach eklektizistisch, klingt sehr eindrucksvoll und ist gut gemacht und toll zusammengebaut, aber mir ging es genau wie dir. Es ist dann irgendwann, ist es zu viel. Und der Gesang. Also ich, Falsett ist immer auch ein bisschen eine Geschmackssache und es gibt Leute, Curtis Mayfield und so, da konnte ich stundenlang zuhören. Bei ihm hat es mich dann irgendwann ein bisschen genervt. Ich habe mir gedacht, es kam mir so vor, als ob er das einsetzt, nicht weil es jetzt super gut passt, sondern weil das eben sein Markenzeichen ist. Mhm. So ein Erkennungswert, würde dem auch entsprechen, was du gesagt hast, dass der Wiedererkennungswert der Songs dann doch eher gering ist, weil sich alles verläuft und dann haben sie eben diesen Falsettgesang, der ihr Markenzeichen ist oder was auch immer. Und
ja, dieses Hyper-Clevere, das ist ihnen manchmal auch vorgeworfen worden, das ist dann ein bisschen zu viel. Was mich an der Platte stört, ist, dass sie sich ein Bein stellen mit diesem politischen, thematischen Überbau. Also sie sind auch wütend über die Zustände der Mediengesellschaft heutzutage. Das finde ich auch gut, können sie auch sein, aber ich finde also die klassische Popmusik als Austragungsort für sowas denkbar ungeeignet. Also das ist so ein Happy Teenager Tropical Pop und dann dazu eigentlich die schweren Themen über ISIS-Kämpfer und
da würde ich aber widersprechen. Also ich meine, da haben wir gerade aus England grandiose Beispiele, Scritti Politti, Heaven 17,
Pop Politics.
We Don't Need That Fascist Groove Thing,
Style Council,
absoluter Dance Track.
Der wirkt da mehr auf mich, finde ich.
Ja, aber das ist natürlich das Problem, wenn wir dann darüber befinden müssen, wie politische Ereignisse, Zustände musikalisch richtig abgebildet werden.
Das ist da auf
kannst
eine Art
du bei
auch
Kurt Weill anfangen und ich weiß nicht was. Nee, das Ding ist, dass tatsächlich so Also in meiner Ausgabe, ich weiß nicht, glaube ich, es gibt zwei, ich habe angeblich eine Deluxe-Ausgabe dieser CD, sind 17 Stücke drauf.
Tatsächlich.
17. Und das, was Christian schon gesagt hat, also ich weiß gar nicht, ob es langweilig ist nach ein paar Tracks, es ist dann einfach. Es hört und hört nicht auf. Und Jonathan Higgs, dieser Sänger, ist eben dann auch kein wandlungsfähiger Sänger und penetriert einem permanent die Ohren. Und das Ganze ist ja eh groß gedacht, nicht? Also eine Band, die loslegt und sagt, wir machen jetzt erstmal eine Trilogie. Und das ist jetzt der Abschluss dieser Trilogie. Das ist schon ziemlich gewaltig. Aber ja, auch ich bin nicht so wirklich ganz zufrieden mit dem, was sie hier machen. Spring, Sun, Winter, Dread, Everything, Everything. Das ist wahrscheinlich ein Song gegen das Wetter, vermute ich. Ja. Was er da singt, erschließt sich mir nicht. Ich verstehe eigentlich ganz gut Englisch, aber ich kriege ja nicht so richtig viel mit. Was passt natürlich ist, dass diese Band im Vorprogramm von Muse unterwegs war. Also da haben sich dann Gleichgesinnte getroffen. Was die Verdichtung von Möglichkeiten im Studio angeht. Helmut meinte, als die Musik lief, wie viel 100 Spuren, noch was drauf. Also ich habe nochmal geguckt, die reguläre Ausgabe hat 11 Tracks, vielleicht hätte ich nur bis Stück 11 hören sollen und würde zum anderen Urteil kommen, aber ja, gut, aber das ist in England sehr, sehr erfolgreich, also das zweite Album ging immerhin dort auf Platz 5, das ist sicherlich auch ein Festival-Act, den man einfach gerne abgeht und so und
die ganzen Preise, die sie gekriegt haben.
Ja, zumindest Nominierung. Also das ist schon. Und sie wollten ja auch ein Zeichen setzen, weil sie jetzt Manchester und England ist alles immer Gitarrenbands und wir machen das nun nicht. Ja, also das Zeichen, das wir setzen, ist, dass wir jetzt ganz ausgefeilten, cleveren Pop machen können. Mir ging es genauso. Ich habe das Album 4-5 Mal gehört und konnte mich dann an keinen Song erinnern hinterher, der irgendwie hängen geblieben ist. Es fehlt schon so ein bisschen. Also Hooklines gibt's ohne Ende, na klar. Und man kann, wenn man genau hinhört, auch wirklich viel Geflimmer und Geflirre, tausende Samplechen und kleine Bonbons finden, aber es ist nicht, das große Ganze fehlt dann irgendwie.
Ja, wir sind einfach zu alt für diese Musik. Das ist Musik, die sich an so ein junges Festivalpublikum richtet, das halt schön abgeht und sich dann eben auch vielleicht ganz gut findet, wenn es Nigel Farage ablehnt oder so, keine Ahnung. Aber wenn das so ist, ist es ja immerhin schon mal ein Anfang. Auch Musik des Widerstands irgendwie.
Ich habe auch gelesen, dass sie sich an der Poptimistik Ästhetik des Rockjournalisten und Musikproduzenten Paul Morley irgendwie orientieren würden. Ich kannte den Begriff nicht, aber ich finde, der passt sehr gut. Poptimistik, also Poptimistik. Es ist Pop, also es ist irgendwie perfekte melodiöse Musik und es strahlt einen Optimismus aus, obwohl es ja auch immer gegen etwas ist. Also, aber auf eine ganz andere Art als Neil Young.
Ja, Django haben das irgendwie ein bisschen griffiger gemacht. Die konnten da mit denselben Elementen bessere Songs schreiben oder poppigere Songs oder Hits, die auch ein bisschen hängen geblieben sind.
Aber bei deren neuen Album geht es mir so, dass ich das auch nicht mehr nachverfolgen kann. Also sehr viele Tracks, sehr viel los, ein Erregungslevel. Ich so sitze und denke so, Moment mal, jetzt möchte ich mal kurz Luft holen dürfen. Geht aber nicht, lassen die nicht in Ruhe.
Hängt vielleicht damit zusammen, dass das sind ja jüngere Menschen, die kennen die Albumkultur, wo du ein Album durchhörst, konzentriert und am Kopfhörer möglicherweise noch ja nicht mehr. Ich höre immer, es ist iTunes und wie diese anderen Download-Geschichten heilen, dass alles zerstückelt wird, niemand hört mehr ganze Alben, Konzeptalben, ist völlig egal, ob da ein Konzept dahinter steckt. Man hört ein Tune, was einem gefällt oder kauft das für 1,29 inzwischen und dann lädt man sich das auf seinen Player und hört die und im nächsten Moment dann wahrscheinlich Neil Young.
Den aber entsprechend streamen wir sogar nur noch.
Oh my God.
Bei Stream denke ich ja immer, dass dann einfach mehr gestreamt wird, also dass dann wieder mal so ein Album gestreamt wird, weil die Fummelei ist ja echt blöd. Also ist dann auch nichts für ältere Menschen, wenn man dann irgendwie so
mit großen Mutter haben. Track für Track, das ist schwierig.
Ja, also ich finde es wirklich schade bei der Platte. Man kann den handwerklich jetzt nicht wirklich, also es ist schon auch was Eigenes, es ist eine eigene Sprache. Die haben sich da so ein kleines Zimmerchen allein auch geschaffen. Also bei den paar Referenzen Scritti Politti und Fischer Zett und so weiter, die man, aber so in dem ganzen Gebrabbel heute auf dem Popmarkt finde ich das schon was ganz Besonderes. Also da gibt es eine Menge Leute, die dann eher so klingen wie irgendwas von früher. Das finde ich, haben sie schon gemacht.
Ja, da würde ich dir recht geben. Es ist angenehmer als das Gros der derzeitigen sogenannten Indie-Rock-Bands.
Ich sage nur Florence and the Machine.
Obwohl, naja, gut, die ist ja wenigstens auch ein bisschen edgy irgendwo, aber wir hatten ja kürzlich FFS hier im Programm und das ist ja auch ähnlich hibbelig und viel Leuchtung, viel Licht, viel Erregung, aber da finde ich das hier sogar noch besser, weil wütender und nicht so verspielt. Nee, das ist schon sicherlich eine bessere Platte aus einer Ecke, die man im weitesten Sinne nicht EDM und was weiß ich nennen kann. Rock gibt's ja kaum noch irgendwie. Was hören wir noch? No Reptiles, ne? Reptiles. Gegen Reptilien, dieses Lied. Haben wir eigentlich Fischer Zett on air erwähnt eben? Ja, ne? Glaube ich, oder?
Ja.
Ist mal? Ja. Ja, erinnert mich ein bisschen daran.
Beim Rausgehen.
Nur nicht so gut.
Der große Held Berlin.
Ja.
In den 80er Jahren.
Das waren noch Zeiten. Das ist die Wertung für Get to Heaven von Everything Everything.
Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
Ja. In den USA hat man seit einiger Zeit festgestellt, dass es sowas wie eine europäische Dance-Music-Kultur gibt, seit etwa 25 Jahren, und fängt nun an, das so ein bisschen nachzubasteln. So kommt es, dass in Los Angeles die Band Deluxe entstanden ist, die ungefähr so klingt wie, ich weiß nicht, eine europäische EDM-Band, die es noch nicht gibt oder so. Auf jeden Fall, das verstehen sie unter Tanzmusik auf ihrer Platte Generation, und das Stück hier heißt 30.
Check. Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend. Es geht weiter, das 90er Jahre Elektro-Revival. Funkstörungen sind wieder da. Neue Platte von denen seit ich weiß nicht wie vielen Jahren. Und die heißt einfach Funkstörung. Das war gerade das Stück Laid Out zu Beginn dieser Stunde des Soundchecks auf Radio 1. Herzlich willkommen dazu. Es geht jetzt um die neue Platte von Akua Naru und die heißt The Miner's Canary. Akua Naru ist aufgewachsen, also kommt aus den USA, ist dort geboren, aufgewachsen, hat dort als MC sich versucht in vielen Battles, ist ein bisschen durchs Land gegangen, in Philadelphia eine Weile gewesen, um dann 2007 in Köln heimisch zu werden, der Liebe wegen, wie es so schön heißt. Ich weiß nicht, ob die Liebe noch gehalten hat oder immer noch hält. Auf jeden Fall ist sie nach wie vor in Köln, was ja ein bisschen irritiert, weil man muss ja eigentlich in Berlin wohnen heutzutage. Aber gut, sei es drum. Sie hat dort Leute gefunden, mit denen sie Musik machen konnte. Zwei Alben sind erschienen auf einem kleinen Label, die in ihren Vinyl-Ausgaben inzwischen irrsinniges Geld kosten, also um die 150 Euro, sind alles so Sammlerstücke. Muss man aber meiner Ansicht nicht haben. Das ist so dieser typische schwabbelige Downbeat, der nicht weiter stört, aber uns auch nicht weiterbringt. Darüber erzählt sie entspannt ihre Geschichten. So ein Conscious Rap, Spoken Word Rap, der ein bisschen an Bahamadia erinnert, was den Stil angeht. Inhaltlich an Koryphäen wie Ursula Rocker, die es ja nie richtig geschafft hat. Also wir sind da in so einer Conscious Rap, Spoken Word Gegend, die mir irgendwann ganz schön auf die Nerven ging vor lauter Befindlichkeit und lauter moralischer Empörung über alle möglichen Dinge in dieser Welt. Jetzt also dieses neue Album, das ja schon einen interessanten Titel hat, denn die Kanarienvögel der Minenarbeiter, also der Kumpels, dienten ja dazu, um herauszufinden, ob die Luft noch gut genug ist zum Atmen. Und wenn der Vogel tot von der Stange fiel, sind die Minenarbeiter schnell raus, weil es könnte sein, dass es eine Explosion gibt oder einfach der Sauerstoff weg ist. Toller Titel, wie ich finde. Sie selbst hat relativ lange an dieser Platte gearbeitet, hat an vielen Orten dieser Welt aufgenommen. Die Funk-Jazz-Legende Pretty Purdy hat ihr dabei beratend zur Seite gestanden. Sie hat nicht nur mit den Kölner Musikern und Musikerinnen aufgenommen, sondern mit vielen verschiedenen Leuten. Und sie hat sich eine Menge Respekt offenbar erarbeitet, denn es sind Gäste wie Georgia Ann Muldrew oder auch Cody Chesnutt mit auf dieser Platte, die das ja auch nicht für jeden unbedingt machen. Was ich interessant finde, und das ist vielleicht eher was mit mir zu tun hat, dass nach all dem, was so in letzter Zeit passiert ist, solche Stimmen, solche Gedanken, solche Anklagen, wie sie von Menschen, Künstlern wie Aku Anaru gemacht werden, eben dann wieder eine Wichtigkeit bekommen, eine neue Relevanz. Ich kann es plötzlich wieder hören, ich finde es richtig und gut, wobei eins klar ist, produktionstechnisch war sie noch nie so gut wie jetzt, das hat sich wirklich ausgezahlt, weg von der Jam-Band hin zu wirklich konzentriertem und konzertierten produzieren. Und wir hören einen Track, der auch eine Single ist und das Stück heißt Hurt. Hurt, Aku Anaru, The Miner's Canary. War das on air? Ich bin gekauft von... Ja, das hatte jetzt nichts mit dieser Sendung oder der Platte zu tun, sondern einer ganz anderen Geschichte.
Im Tagesspiel.
Aku Anaru, übrigens Blitz the Ambassador, hat hier am Text mitgeschrieben und ist auch, glaube ich, gesampelt worden. Ja.
Ja, in der Tat, tut der Produktion gut. Bernard Purdy, Schlagzeuger, Legende, der, aber wenn ich das richtig gesehen habe, hier gar nicht mitgespielt hat, sondern ganz viel produziert hat. Der hat ja früher sehr, sehr viel gespielt und hier hat er aber produziert.
Spiritus Rector,
tolle, Geiger, geschmeidige Band und ja, das ist der Black Female Warrior, der jetzt hier nochmal zu neuem Leben erweckt wird. Und ich habe, als ich deinen Text im Tagesspiegel heute gelesen habe, dachte ich erst, ist das wirklich so? Und ich hatte dann, es gibt einen Song über die Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison und an genau die musste ich dann auch denken. Und mir geht's ein bisschen auch so, das ist schon eine Sache, die einem eine Zeit lang, also ich musste mich ja im Studium damit sehr lange auseinandersetzen, das hängt einem dann irgendwann zum Halse raus.
Und du hast das studiert?
Ja. Ich habe das studiert. Ich habe Toni Morrison, bin der Einzige, der hier Toni Morrison gelesen hat.
Ach so, du hast Toni, ich dachte mit Conscious Rap.
Toni Morrison.
Ich dachte, hättest du Conscious Rap studiert.
Nein, nein.
Was hast du da studiert?
Diesen ganzen Female.
Das Fach
heißt Amerikanistik.
Ja, habe ich doch auch studiert, ja. Zeig doch. Wir mussten alle Toni Morrison lesen, nehme ich an.
Ja, ich habe das
ganz furchtbar.
Das war auch. Also sie hat immer sehr. Das ist auch dieselbe Figur. Also das ist so eine Black Female Stimme,
afroamerikanische
Literatur für die afroamerikanische Schwarze.
Ja, das ist natürlich. Also, das ist aber auch was aus wie die Faust aufs Auge passt. Also Toni Morrison ist natürlich auf einer gewisser Ebene sakrosankt. Das ist literarisch, kann man da total drüber streiten. Das ist sehr nah am Baukasten, sehr nah am Kitsch, sehr nah am nicht so tollen. Aber, damit bin ich eben auch lange so rumgelaufen. Aber dann muss man mal festhalten, sie ist halt dennoch eine wichtige Figur, allein schon wegen der Auszeichnungen, die sie hat, etc. Und da ist dann sozusagen die katalytische Kraft wichtiger als das, was letztlich in ihren Büchern steht. Und so kann ich auch heute damit leben, dass das Aku Anaru einen Toni Morrison-Track macht.
Also es ist eben schön, nach so vielen Jahren Pause oder nachdem man das liegen gelassen hat, eben sowas mal wieder zu hören. Das stimmt. Es gibt noch eine andere wichtige Figur, die Trisha Rose, die hat ein wichtiges Buch geschrieben, Hip-Hop Wars. Und das ist auch eine Akademikerin, die sich eben akademisch mit Hip-Hop beschäftigt hat und viel Lectures hält und so weiter. Und die beiden haben sich angefreundet auch. Und da gab es wohl ganz schnell eine Mutual Love für das Thema des anderen. Und die hat da auch mit, also das spielt da mit rein. Das ist quasi also die musikalische Variante von Trisha Rice und Toni Morrison.
Sie ist auf jeden Fall offenbar eine Intellektuelle von den Themen, die sie singt. Die Musik fand ich super angenehm. Die Jazz-Einflüsse, die da immer auftauchen, das hat einen richtig guten Flow. Rappen kannst du natürlich auch. Und ich weiß nicht genau, ob ich das bin, weil ich zu alt bin, weil ich eben Toni Morrison lesen musste und weil ich die Sklavengeschichte mit dem Boat und so weiter auch schon kenne und schon oft gehört habe von weiß ich, Burning Spear und Bob Marley und diesen ganzen Leuten, die zum Teil schon 30 Jahre tot sind. Aber irgendwie ging mir das nach einer gewissen Zeit, habe ich gedacht, hey, tell me something new. Das war für mich
ja, so aber dated. Das Dramatische ist ja, klar, das ist so eine Abnutzungsgeschichte. Aber wir haben das nicht erlebt. Wir wissen nicht, wie es ist. Und wir haben es jetzt in den letzten Jahren oder gerade in den letzten paar Monaten ja fast täglich auf den Tisch gekriegt, was da eigentlich los ist.
Genau.
Und wenn einem das alles nochmal so klar wird, ich meine, also 65 wird erst die Rassentrennung de jure abgeschafft. 1965. Und du überlegst, was davor schon kulturell an schwarzer Musik los war. Und all diese Typen haben quasi noch in der Apartheid gelebt und dann wird das irgendwie beendet. Aber es ist letztlich nicht beendet. Schriftsteller Paul Beatty hat gerade ein Buch geschrieben, eine bittere Satire, in der er fordert, die Segregation solle bitte eingeführt werden wieder und er möchte bitte Sklaven halten. Er ist Afroamerikaner selbst. Mhm. Und er hat dem Rolling Stone ein Interview gegeben, meinte, er hätte Zeitungsgeschichten recherchiert für sein Buch aus den 20er, 30er Jahren. Und das war unfassbar. Schlägst diese alten Zeitungen auf. Und da steht dasselbe drin, wie es heute auf CNN im Fernsehen zu sehen ist. Es hat nur niemanden interessiert. Es wurde irgendwo gemeldet, dass mal wieder drei Schwarze einfach so umgelegt wurden, wie auch immer. Also da muss man sich dann selber auch nochmal hinterfragen, okay, es mag dann irgendwann nerven oder man denkt sich, tell me something new. Aber die brennende Dramatik ist halt immer noch da. Und ja,
erstens ja, das und zweitens ist es ja so, dass sie nicht für mich diese Musik macht, sondern für ein Publikum, was vielleicht 20 ist oder 25 und was vielleicht das nicht schon 100 Mal gehört hat. Diese schwarze Geschichte und die Black Consciousness ist natürlich nach wie vor absolut wichtig und es gibt ganz, ganz viele Leute, auch in unserem Alter sicher, die das eben nicht wissen, wie die Geschichte gelaufen ist.
Wir haben uns ja so ein bisschen mokiert über Toni Morrison, aber welches Idol soll denn eine afroamerikanische feministische Intellektuelle, also wie Akua Naru, heute haben in den USA? Es gibt da zwar einen schwarzen Präsidenten, aber ist ja nicht so. Es gibt keine weiteren Literatur-Nobelpreisträgerin und das sagt ja auch schon einiges aus, also über den Zustand dieses Landes.
Mr. Brown Skin, Akua Naru mit der Gaststimme von Georgia Ann Muldrow, eine Frau, die dringend auch noch entdeckt werden muss in diesem Land, die jedes Jahr auch mindestens zwei Platten rausbringt, auf denen alles selber spielt, so eine P-Funk-Erbe-Verwalterin, die sehr gerne auch am Kraut saugt, weshalb es dann vielleicht auch mit der Karriere nicht so richtig was wird, aber auch eine Frau, die genau weiß, wenn sie was mit jemandem macht, dann muss das schon eine gewisse Qualität haben. Also auch so ein bisschen, sage ich mal, schon ein kräftiges Klopfen auf die Schulter von Akua Naru. Und das ist zum Beispiel so musikalisch, wo ich sagen kann, das ist dann eben doch weit entfernt von dem, was sie vorher gemacht hat. Also dieses Downbeat, Gebubbel, Gebabbel. Da geht es doch ein bisschen mehr zur Sache. Ich finde das ganz gut, wenn dieses Stück dann hinten raus ein bisschen explodiert, der Jazz dann da auf eine gewisse Art und Weise auftaucht. Das finde ich sehr, sehr gut gemacht.
Also ich fand es, je jazziger sie wird, fand ich es am interessantesten. Es gab ein paar Nummern, also die eine, das Canary Dreams, was mit dem Cody Chestnut, das klang für mich ein bisschen zu 10, 15 Jahre alt. Dachte ich so, ja, das hätte auch Mary Jane Blige vor 10 Jahren vom, also
was?
So, also das war mein erster Eindruck. Es hat eine Weile gebraucht, bis ich mich warm gehört habe damit. Aber in der Tat, je jazziger sie wird, desto mehr gefällt sie mir.
Ja, kann ich eigentlich nur zustimmen. Sehr, sehr eine entspannte Platte und trotzdem ist sie nicht spannungslos, nie spannungslos. Ich bin sehr beeindruckt von der Musik und die Stimme, ohne dass sie angeben will, eigentlich immer auch auf den Punkt. Und wenn man diese Punkte, die vorhin oder den Punkt, den ich angesprochen habe, dass es irgendwie alles schon mal durchgekaut wurde als Thema und dass sie im Geiste immer die Brille auf hat, eben, hey, ich habe studiert und so weiter. Diese Abstriche, wenn man die überwindet, dann gibt es da absolut keine Einwände.
Also ich habe gar nicht so viel über die Texte erstmal nachgedacht, als ich das gehört habe. Ich finde es sehr, sehr abwechslungsreich. Also die Spannbreite ist groß. Es ist also eben nicht nur Spoken Poetry, sondern es ist R&B teilweise. Das ist so eine Art manchmal Retro-Soul, eher irgendwie an Bill Withers oder auch an Curtis Mayfield teilweise. Es gibt diesen Jazz, Smooth Jazz natürlich auf eine Art. Und ich finde, das ist total angenehm durchzuhören ist und auch immer wieder zu hören, das Album.
Vielleicht zwei, drei Stücke zu lang, aber naja, man muss es ja dann immer nicht ganz durchhören und jetzt muss ich eigentlich nur nach Berlin ziehen und dann wird alles gut, glaube ich.
Köln ist doch auch schön.
Ja, muss sich neu verlieben,
glaube ich. Tricky ist doch gerade nach Berlin gezogen. Wir sind alle her. Oder?
Also steht ja in einer langen Tradition von
das wär's doch.
Kommt ja im Oktober. Bob Dylan zieht nach Neukölln.
Kann man ihn im Baumarkt treffen, so
wie, genau, Tricky. Wie Tricky. Oder nach Reinickendorf.
Nach Reinickendorf?
Ja, warum nicht?
Okay.
Marienfelde wäre auch schön. Da würde er gut hinpassen.
Das erinnert ihn dann vielleicht an seine Heimat, der er entkommen wollte. Egal, wir hören jetzt Canary Dreams und da ist dann, wir haben schon gehört, Cody Chestnut zu Gast.
Spread my wings and fly to these dreams of mine.
Aku Anaru zusammen mit Cody Chestnut und dem Stück Canary Dreams aus dem Album The Miner's Canary und das ist die Wertung des Soundchecks.
Hit, 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 Hit.
Eine ganze Menge. Sie ein bisschen übertrieben?
Vielleicht, aber egal. Hey, wir haben's doch.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Ja, und gleich weiter zur nächsten Hitplatte. Die kommt von Lindemann und heißt Skills and Pills. Christian Schröder.
Deutschsprachige Musik war noch nie so erfolgreich wie jetzt. In der letzten Woche freuten sich die deutschen Vertreter der Musikindustrie darüber, dass zum ersten Mal seit Anbeginn aller Zeiten die komplette Top Ten der Albumcharts von deutschsprachigen Produktionen besetzt wurde.
33 bis 45 könnte das ähnlich ausgesehen haben.
Gab es aber noch keine Charts.
Ja, hieß es nicht Charts.
Also diesmal sind es einem sehr unterschiedliche Künstler wie Santiano, Sarah Connor, Casey Rebel. Aber jetzt, diese Woche, also seit heute ist es mit dem Rekord vorbei, denn ein Sänger, der als König des gerollten R gilt und so viel für den Ruhm des deutschen Rock im Ausland geleistet hat wie kaum ein anderer, der hat aus dem Stand den ersten Platz der Hitparade erobert. Skills and Pills ist sein erstes Soloalbum und sein erstes mit englischen Texten. Englisch klingt geschmeidiger und salonfähiger, sagt Rammstein-Sänger Till Lindemann. Deutsch ist härter, böser, an der Grenze zur Beleidigung. Und es gibt noch einen Grund, warum er nun Englisch singt. Sein Mitstreiter, der schwedische Metal-Gitarrist Peter Tektren, soll ihn verstehen. Zusammengebracht, so Lindemann, habe sie Jägermeister, der berühmte Herr Jägermeister, bei einer Party in Stockholm, wo sie betrunken vereinbarten, irgendwann mal Songs miteinander aufzunehmen. Das gerollte R ist weg, aber Lindemann raunt noch immer genauso dunkel, pathetisch und unheimlich wie bei Rammstein. Musikalisch jetzt der Kirmes-Metal von Skills and Pills nahtlos den Dampfwalzenrock von Rammstein fort. Nur dass etwas mehr Industrial-Elemente und fiese, technoide Synthesizer durchklingen. Inhaltlich wird der Rammstein-Irrsinn fortgesetzt. Es geht um Tablettenmissbrauch, abseitige Sexualpraktiken, Abtreibungsverherrlichung und Vampirismus. Am besten kann man diese Musik genießen, wenn man sie als überlauten Mummenschanz versteht. Wir hören jetzt den ersten dieser Songs und der heißt Fat.
Lindemann und Fat aus der Platte Skills and Pills. Ja, schade, dass er nicht Deutsch singt. Toller Text.
Die Musik ist trotzdem nach wie vor sehr, sehr teutonisch, finde ich.
Obwohl er komplett von Tektren kommt. Ne? Also Peter Tektren hat alle Stücke komponiert. Er hat auch damit angefangen. Also hat dann Files geschickt an Lindemann und der hat dann darauf quasi gedichtet, weil er ist ja eigentlich Dichter. Er gibt ja auch Gedichtbände heraus.
Ich fand das teilweise sehr formelhaft. Also diese Chöre und die Synthesizer, die der Tech drin da, also das klang sehr, ja, irgendwie formelhaft und ist immer wieder ähnlich. Und es ist natürlich, glaube ich, auch kein richtiger Chor, ne? Es ist so ein Synthesizer-Chor.
Ja, das ist natürlich dem Genre verhaftet. Das ist ja, Metal-Musik Formelhaftigkeit vorzuwerfen, wäre ja Bach zu sagen, der hat ja auch immer seine komischen durchlaufenden Melodiefragmente, Formen oder sonst was gehabt. Nein, also ich habe keine Ahnung von Bach. Ich habe eh keine Ahnung von Musik. Aber nee, das ist natürlich genrefest und das mag man oder man mag es nicht. Oder man kann sagen, ich habe keine Ahnung von was auch immer für ein Metal das ist, aber mich als Produkt zum Beispiel überzeugt, also das Produkt überzeugt mich total. Das ist,
warum?
Weil ich es geschlossen finde. Ich finde es, man merkt so dieses, wir machen das jetzt mal, wir gucken mal, also er, der Texter, was können wir den Leuten alles um die Ohren hauen? Da hat er diebische Freude dran und ja, es entspricht so allem, all den Dingen, die man erwartet bei so einer Geschichte, und die Reaktion der Kollegenschaft war ja auch entsprechend. Also wie viel Kübel von Hass und Verachtung über diese Platte ausgegossen wurden bislang, das finde ich schon bemerkenswert. Also Tex Rubinowitz bei Spiegel Online hat, wobei ich nicht weiß, ob es sich bei dem Stück vielleicht auch um Satire gehandelt hat, weil Rubinowitz ja nun so einer auch ist, gesagt, er solle sich was schämen, der Lindemann, und er solle doch wieder zu seinem gelernten Beruf des Korbflechters zurückkehren und wirklich solche Dinge. Sowas gefällt mir.
Obwohl die natürlich, also er ist eigentlich thematisch schon durch, auch mit Rammstein. Also er kann eigentlich niemanden mehr aufregen oder erregen. Also ja, weil jetzt gut, irgendwie Fuck You from Behind, und es geht um eine wahnsinnig fette Frau. Ja, weiß ich nicht. Wenn das jetzt Juliane Werding singen würde, dann würde das irgendwie, oder Peter Maffay, dann wäre das vielleicht noch skandalträchtig, aber doch nicht Lindemann. Ich meine, man muss das einfach als Rollenspiel auch verstehen. Und das hat feste Rollen. Er ist so eine Art schwarzer Mann, der Deutschen, so ein Springteufel, so ein Hampelmann auch, der deutschen Rockmusik, der deutschen Popmusik, und diese Rolle füllt er aus.
Ja, das ist Ding mit vielleicht Juliane auch nicht so ernst, wie manche Kritiker in
natürlich
ihn.
Nicht.
Ich auch nicht. Weißt du, muss ich sagen, also diese Texte Skills with Pills oder Skills in Pills. Genau, so ist es. Das hat auch irgendwie ja was Humoristisches, wenn jemand solche Sachen singt und seine Sexabenteuer, ich meine Golden whatever, so Pissnummern und so. Also das geht schon ins Abstrakte auch, finde ich.
Skandal-Track ist ja Praise Abort, den wir nachher auch noch hören werden, also wo er eben wirklich die Abtreibung lobt und feiert. Die New York Times hat ihn interviewt und ging es dir auch um den Song, und dann hat er erzählt von seinen Kindern. Er liebt seine Kinder, aber leider hören die Coldplay. Und also er ist jetzt gestraft damit, dass er Kinder hat, die Coldplay-Fans sind.
Was hat das mit dem Lobpreis der Abtreibung zu tun?
Wenn es nie gegeben hätte, könnten sie Coldplay nicht lieben.
Nein, also die Provokation der Provokation will, das hat mich dann nach dem vierten Sound, dachte ich, Mensch, das hatte ich doch bei Rammstein auch die ganze Zeit schon, und also aber an das, Ekel das, kann er immer noch eins draufsetzen, meinetwegen, aber das ist doch heute, wen schockt denn das noch?
Das ist wie das Hamburger Ohne-Sorg-Theater, immer die sprechen Plattdeutsch und er macht halt diese.
Also hier kommen gerade
Songs
spannende Crossover-Vorschläge. Also das Juliane Werding-Ding beschäftigt mich immer noch. Da müssen wir mal den Kontakt suchen. Und es bestärkt mich auch in meiner Idee, dass das Helene Fischer auch endlich ein Tokotronic-Cover-Album mal aufnehmen soll.
Das ist inzwischen ja alles auch schon Mainstream irgendwie. Ne? Dieses Buch, was sich da 20 Milliarden mal verkauft hat und so weiter.
50 Shades of Grey.
Ja, genau. Also dem diese Tabus. Passiert
ja
natürlich.
Aber hier passiert so ja wenigstens
ja, was. Absolut.
Cowboy mit einem spektakulären Soundeffekt am Anfang. Also wer abstreitet, dass der Mann Humor hat, hat es dann wirklich nicht verstanden. Also das ist natürlich plakativ bis dort hinaus. Greller geht's nicht. Du nennst es Kirmes-Metal, Christian. Ich nenne es einen Riesenspaß.
Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass er doch relativ sehr gut Englisch spricht, die Aussprache und so weiter. TH und alles, das rollende R ist weg. Mal gucken, wie das im Ausland ankommt.
Im Inland kommt es ja schon mal sehr gut an. Überraschenderweise. Also wenn Rammstein morgen eine neue Platte rausbringen würden, würde ich natürlich auch sofort. Also es ist einfach ein Riesenbedürfnis nach wie vor an diesen Sachen, die eben nicht Helene Fischer sind, die nicht EDM sind, die nicht bleicher Indie-Rock sind und ich weiß nicht was. Und man muss dann ja nicht unbedingt zu den bösen Onkels greifen, sondern kann sich ja zum Beispiel hier auch bedienen.
Ja, aber die Texte sind schon extrem, das muss man sagen. Also jugendfrei, meilenweit von jeder Jugendfreiheit entfernt. Kriegt das einen Sticker, das Album? Und darf dann erst ab 18 verkauft werden? Gibt es das noch?
Also wenn es so, wenn es indiziert wäre, dann wäre es sicherlich nicht auf die 1 gekommen, weil dann dürfte es ja nicht öffentlich ausgestellt, sondern nur unter...
Vielleicht haben sie die Texte nicht verstanden, die Indizierer.
Deswegen hat er Englisch gesungen. Ich hatte gedacht eigentlich, also ich störe mich ein bisschen an dem Akzent auf der einen Seite. Auf der anderen Seite dachte ich mal, angenommen, der würde jetzt so sauberes Englisch reden wie jemand aus England, das würde vielleicht dann auch gar nicht mehr so wirken. Und es wirkt aber trotzdem auch nicht so, als würde er jetzt Deutsch singen. Da hätte ich gedacht, wirkt es dann, wäre der Spaß irgendwie, wie du sagst, Andreas, der Spaß noch ein bisschen wirkungsvoller. Trotzdem, ich bin nicht zufrieden damit. Also das irgendwie... muss ich nicht lachen. Ich finde das, also dieses Plakative um die Ohren gehaue, finde ich, ist einfach belanglos. Ich kann darüber weder lachen, noch finde ich das irgendwie als Spaß brauchbar. Und also, aber ja, das hat grundsätzlich auch mit meiner Abneigung. Ich kann diese Kirmes, also Rammstein ist ja, das ist ja wirklich wie Heidepark Soltau, wenn man da auf diesen Konzerten ist. Das ist ja ein Familienfest für groß und jung und alt. Mhm. Und das hat sich mir nie erschlossen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich da keinen Humor oder den Humor der Masse verstehe ich halt nicht.
Ich war auch negativ voreingenommen, als ich diese Platte zum ersten Mal gehört habe. Fand es auch erstmal bestätigt, weil es ja doch auch sehr dumpf und simpel ist und habe es dann öfters gehört und das wurde eigentlich immer besser. Also gerade dieses Repetitive und dieses Headbanger-Moment, also dass man einfach das Denken bitte sofort einstellen soll und dann einfach mit dem Kopf so mitwackeln. Wie bei AC/DC oder so. Rammstein hat ja interessanterweise auch sehr kluge Fans, ne? Also Schriftsteller wie Bodo Morshäuser oder Slavoj Žižek, der Philosoph, oder David Lynch. Also irgendwie hat das was. Also weil es auch alle Erwartungen irgendwie unterläuft.
Es ist schon faszinierend, wie du mit so einer eigentlich doch extremen Musik und extremen Texten so einen Erfolg abgreifen kannst. Übrigens auch eben im Ausland. Ich war mal in den USA und bin da mit dem Taxi gefahren und da sagte der Typ, fühlte sich total geehrt. You're from Germany? My favorite band is from Germany. Und war dann Rammstein. Das war eben, ich habe gesagt, naja, ich bin nicht so der knallharte Rammstein-Fan. Und weißt du übrigens, wo der Name herkommt? Und habe ihm dann so ein bisschen über Rammstein erzählt und dass da eben die amerikanische Basis in die Luft gegangen ist und so weiter. Und dann war er doch, der war totaler Fan von denen und hatte alle Platten und hatte sich nie mit der Geschichte, das dachte einfach Rammstein. Habe ihm alles verdorben, ja. Aber ich glaube, ich habe ihn nicht vom rechten Rammsteinweg abgebracht.
Wobei der Name ja nicht von der Airbase kommt, sondern...
Ohne Scheiß? Ja. Das wusste ich nicht, habe ich schlecht recherchiert.
Wird ja mit einem M geschrieben.
Ah, dann heißen sie auch nicht Rammstein, sondern Rammstein.
Nee, die Band wird mit zwei M geschrieben.
Ach, das spielt doch darauf an. Also,
für mich war das
immer wieder ein Riesenspaß. Ja, oder?
Egal.
Also gibt es eine Rammstein mit nur einem M?
Die Stadt heißt Rammstein mit einem M, ja.
Achso.
Ja. Und der Rammstein
die Base heißt Rammstein mit zwei M,
oder? Nein, mit einem.
Achso.
Wie die Stadt.
Ja. Achso, klar, aber die Band heißt Rammstein mit Doppel-M.
Genau.
Mein Mistake.
Wie der Rammstein.
den man rammen, mit dem man da irgendwas rammt.
Genau.
Rammstein fände ich ja auch nicht schlecht.
I like to fuck, but no French letter. Without the condom, the sex is better. But every time I get it in, a baby cries, and sometimes twins.
Praise the Lord, oder man könnte auch verstehen, praise the Lord, wenn man nicht genau hinhört. Lindemann, Skills and Pills, der Soundcheck sagt dazu das.
Hit, Hit, Hit.
Niete.
Überraschende Wertung. Die Niete kam von Oliver Schwesig. Danke fürs Kommen.
Ja.
Christian Schröder,
geschehen.
Dankeschön.
Nichts zu danken.
Helmut Heimann bei der nächsten New Young dann wieder. Wahrscheinlich so in 2 Monaten.
Genau. Die nächste wieder Lo-Fi.
Genau. Ja, und Saupe war in der Technik. Es geht ja gleich weiter mit den Nachrichten und Lost in Music. Jürgen König dann. Ich bin Andreas Müller. Ricky Lee Jones ist die letzte Künstlerin heute Abend. Es gibt eine neue Platte, The Other Side of Desire. Sehr New Orleans-mäßig. Diesmal Je Connais Pas heißt dieses Stück. Tschüss.
I know you come here to this bar, 'cause no one here knows who you are.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.